Willkommen in den goldenen 20er Jahren der Voice-Technologie. Wir stehen in einer neuen Dekade. Ich habe das Datum schon dreimal falsch geschrieben und habe wieder eine 19 hinten rangeschrieben statt einer 20. Egal, ich bin trotz alledem hoch motiviert, freue mich sehr, dass ich gleich zu Beginn des Jahres eine neue Episode veröffentlichen kann. Episode Nummer 22, da steht auch schon eine 2 vor, mit Kathi Nachbar vom Bayerischen Rundfunk. Sie ist auch aus den Winterferien zurück, sehr erholt, top motiviert, und ich habe mit ihr über die Aktivitäten des Bayerischen Rundfunks auf Sprachassistenten gesprochen, Amazon Alexa und Google Assistant vor allem und auch Samsung Bixby. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Episode Nummer 22 und euch ein erfolgreiches neues Jahr und viel Erfolg für alles, was ihr vorhabt. Wenn ihr auch vom 13. bis zum 17. Januar in Chattanooga sein solltet, Tennessee, auf der Project Voice, dann sagt doch gerne Bescheid, treffe uns auf einen Kaffee und auf ein schönes amerikanisches Lightbier. Bis dann!
Ladies and Gentlemen, it's all about voice.
Herzlich willkommen, Kathi. Guten Morgen, müssen wir sagen.
Hi, Tim.
Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist in unserer ersten Folge im neuen Jahr des Podcasts All About Voice und dass du dir gleich am zweiten offiziellen Arbeitstag in Bayern Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, gerne. Gleich voll reinstarten dieses Jahr.
Ja, das ist sehr gut. Du, für die Menschen, die uns zuhören und dich noch nicht kennen, ich würde gerne dir gerne direkt das Wort übergeben und dir Raum geben, dich kurz vorzustellen und zu sagen, was du machst und was deine Rolle ist beim BR.
Ja, Kathi Nachbar heiße ich, genau. Ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk. Ich bin eigentlich Journalistin beim BR. Ich mache jetzt aber mehr einfach so Projektarbeit. Und ich arbeite in einer Abteilung, die heißt Digitale Entwicklungen. Und da beschäftigen wir uns einfach mit allem, was sich digital so entwickelt, so wie der Name sagt. Das ist natürlich viel auch so Social Media oder Web-Only-Videos oder Podcasts und solche Dinge. Ja. Aber eben auch technologischere Sachen wie eben Voice. Deswegen quatschen wir ja heute. Das machen auch vorwiegend zwei andere Kollegen tatsächlich, Tim Fallschifter und Lukas Graf. Ich bin da jetzt sehr stark eingebunden gewesen wegen einem interaktiven Hörspiel, das wir gemacht haben. Kommen wir später ja bestimmt noch drauf. Ansonsten machen das vorwiegend die beiden und ich bin so der Teamlead unseres Innovationsteams. Wir machen auch VR, AR und andere Dinge und wir testen einfach Sachen. Wir gucken, wie sollte der BR auf diesen neuen Plattformen, was sollte der da machen? Was könnten wir dort machen, ausprobieren? Was wollen die Nutzer dort, was wir mal austesten können und dann auch zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht und dann es weiterzumachen oder halt nicht.
Klingt nach einer schönen Spielwiese für alle digitalen Nerds und digital Projektmanager und Menschen.
Das ist sehr abwechslungsreich, da kann man sich nicht beschweren.
Okay, wie lange machst du das schon, den Job beim BR? Wie lange
bist du schon dabei? Ich bin schon 10 Jahre fast beim BR tatsächlich. Ich habe beim Jugendangebot angefangen und 3 war das damals und jetzt ist Puls. Da war ich so bis 2015. Und habe dort, ich habe Online-Journalismus gemacht und Radiojournalismus und habe dann früh angefangen, mich eher für die digitalen Dinge zu interessieren und besonders in so Projekten zu arbeiten. Ich organisiere einfach gerne, ich halte gerne Fäden zusammen. Und so deswegen bin ich so in diese Schiene gerutscht und weg vom klassischen Journalismus. Und seit 2015 haben wir diese Innovationsabteilung aufgebaut. Genau, deswegen bin ich da.
Okay, also 2015. Und was waren so die Anfänge? Was waren so die ersten Projekte? Du hast eben AR und VR genannt. Waren die vor Voice oder
war das? Nee, tatsächlich, die kommen jetzt. Wir arbeiten zwar, wir haben im Bereich VR haben wir schon lange hin und her gedacht, aber jetzt stehen 2 Projekte an, eins im AR-Bereich und eins im VR-Bereich. Wir arbeiten da mit Museen zusammen und wollen auch vor Ort Dinge machen. Zum Beispiel im AR-Bereich arbeiten wir mit der KZ-Gedenkstätte Dachau, wollen mit denen gemeinsam was machen. Im VR-Bereich arbeiten wir momentan mit der Bergwacht Bayern und machen da was zu 150 Jahre Bergwacht Bayern. Das sind die Sachen. Und ich persönlich habe vorher die Mediathek tatsächlich mit an den Start gebracht und habe so eher in diese Richtung Sachen gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen weg von dem Klassischen und mehr in den Innovationsbereich.
Okay.
Was mir mehr besser taugt, ehrlich gesagt. Ich arbeite mich gerne neue Sachen an und ein und erschließt die. Ja, genau.
Ja, spannend, dass ihr, also das führt mich direkt zur nächsten Frage oder zu einer ganz wichtigen Frage. Wie ist die Entscheidung bei euch gefallen, sich mit dem Thema Voice zu befassen? Also ich meine, VR und AR sind ja sicherlich länger schon auch ein Thema, und auch in Deutschland oder in Europa, als jetzt Voice das ist. Wie kam das?
Das stimmt, deswegen ging das auch relativ schnell. Ja, man muss sagen, also natürlich digitale Plattformen, die so viel Aufmerksamkeit bekommen wie Voice, wie Smart Speaker, da müssen wir uns eh schon eine Meinung bilden. Hm. Und dann ist ja schon so, dass diese gerade Audio für uns, für den BR oder für alle oder Öffentlich-Rechtlichen mit unseren Radiowellen super wichtig ist. Und dann war es natürlich so, dass ja dieser klassische Use Case, ich starte das Radio über meinen Smart Speaker, ja sehr schnell an Bedeutung gewonnen hat. Deswegen war irgendwie klar, dass wir mit den Radiowellen da drauf müssen und das auch nicht eben tunen oder solchen Playern nur überlassen wollen. Und auch Nachrichten war ja auch sehr schnell, finde ich, am Anfang klar, dass gerade so dieses ich informiere mich in der Früh wichtig ist. Und Nachrichten sind natürlich für uns, ist unser Kerngeschäft. So. Mhm. Deswegen haben wir auch das Erste, was wir gemacht haben, war, dass wir verschiedene Nachrichten, die wir eh haben, und wir haben die ja als Audio. Ist ja nicht wie andere Medien, die jetzt im Nachgang jetzt mal Audioredaktionen aufbauen müssen und dann das irgendwie machen können, wie der Spiegel oder so, sondern wir haben die Sachen ja eigentlich da.
Ja.
Und dann haben wir quasi jetzt so normale News und Bayern und Börse und Sport, haben wir die vier erstmal im ersten Schritt als Flash-Briefing tatsächlich angeboten.
Okay.
Das war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann eben die Radio-Streams, also Bayern 3 und Bayern 1 und Puls, quasi die größten, die wir halt haben. So. Puls ist nicht die größte, aber natürlich, weil man da eine junge Zielgruppe mit erreicht, haben wir die erstmal als einzelnes Skills rausgebracht.
Okay, und die News, Nachrichten, das ist ja gesagt, was dann eher so das erstmal offensichtlichere war, auch war, dann ne, das zu machen. Wie waren da eure Erfahrungen?
Die laufen echt ganz gut. Also die laufen auch immer noch ganz gut. Gerade Wirtschaft ist tatsächlich was womit wir sehr zufrieden sind. Mhm. Und das ist auch was, das machen wir weiter. Also da gibt es auch gar keine Frage. Das läuft dahin und wird angenommen.
Okay, wie ist das Format da? Wie können wir uns das vorstellen?
Das sind ganz normale Börsennachrichten, Kurznachrichten, genau.
Die du aber vorgelesen durch Alexa quasi mit einem...
Nee, nicht vorgelesen oder? Durch Alexa, sondern als Audio. Weil wir die ja eh als Audio eben haben. Weil wir ja sowieso quasi für die Radiowellen, oder für B5 in dem Fall, das Audio produzieren.
Ja.
Und dann müssen wir es nur mitschneiden und quasi anbieten.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Und das andere sind die Radio-Streams. Und ja, da hast du eben auch schon erwähnt, dass ihr das nicht an TuneIn übergeben möchtet. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum?
Ja gut, wir haben natürlich dann keinerlei Kontrolle irgendwie, was angeboten wird und was irgendwie bevorzugt wird. Wenn wir es natürlich selber anbieten, können wir auch noch Zusatzangebote machen, was wir versuchen, gerade bei Bayern 3 oder so, dass man noch irgendwie Zusatzmöglichkeiten anbietet, um den Nutzer stärker auch an die Welle zu binden.
Ja, was sind das für Angebote? Also was?
Ja, zum Beispiel Titelabfrage oder sowas. Sag mir, was gerade gespielt wird, so ungefähr übersetzt oder solche Sachen.
Okay, und das nehmen die Nutzer auch an? Oder das?
Ja, es geht so tatsächlich. Also bei den Radio-Streams ist es schon immer wieder so, dass man überlegen muss, ob man sie als Einzelskills weitermacht oder nicht. Also das wird auch jetzt daran liegen, wie das weitergeht mit Tunen und solchen Dingen.
Okay.
Ist aber einfach noch nicht klar, tatsächlich.
Ja, glaubst du, dass das daran liegt, dass die Nutzer das nicht genau wissen, dass da mehr gibt als den
Stream? Genau, sie wissen, genau. Und das ist ja schon ein Problem, finde ich, bei Voice. Du musst ja den Nutzern erstmal sagen können, was sie alles tun können. Und ich finde, das ist schon immer, diese Vermittlung ist nicht einfach in dem Bereich. Und natürlich ist wahrscheinlich auch das Bedürfnis nicht so hoch. Natürlich reicht es denen, wenn sie einfach den Stream starten. So. Ja. Weil sie wollen ja einfach Bayern 3 hören.
ganz ehrlich, ich habe auch nicht bei jedem Titel, den ich höre, direkt, will ich direkt wissen, was das für einer ist. Also ich kenne ihn vielleicht schon, aber es muss halt in dem Moment, wo es mich interessiert, muss ich entweder Shazam anwerfen auf meinem Handy oder kann dann fragen. Ne? Ich muss dann in dem Moment, muss es mir einfallen, dass ich fragen kann.
Das ist genau. Und klar kann man das irgendwie sagen beim Starten des Skills, aber da ist ja auch immer die Frage, wie sehr nervt man die Menschen damit, was noch alles möglich ist.
Ja. Das ist ja, ja. Habt ihr da bestimmte, also haben sich da über die Zeit jetzt bei euch bestimmte Strategien für entwickelt, wie ihr da sowas macht? Macht ihr das lieber am Anfang, am Ende, zwischendrin mal? Habt ihr da irgendwelche, sag ich mal, logischen Abläufe, die das irgendwie messen, wann man so solche Hinweise gibt?
Das tatsächlich nicht, aber wir wissen, dass wir nicht zu viele Hinweise am Anfang geben sollten, weil wir dann, weil da die Erfahrung schon zeigt, also gibt es ja auch Studien zu, dass die Leute dann einfach raus sind schnell und einfach, die wollen ja, ist ja klar, das Bedürfnis, die wollen ja eigentlich ihr Bedürfnis, ich möchte jetzt Radio hören, so schnell wie möglich befriedigt haben und nicht noch voll viel Info mitgeben. Wir haben jetzt beim interaktiven Hörspiel dann schon, natürlich mussten wir am Anfang Info mitgeben, aber wir haben dann die Option offen gelassen. So, möchtest du eine Anleitung haben oder nicht? Ja. So, dass man sich sehr schnell entscheiden kann, ob man jetzt Info möchte oder nicht.
Okay, ist das so ein, sag ich mal, ein Learning, was ihr aus den anderen Projekten gemacht habt, was ihr dann da mit eingebunden habt oder mit
oder wir halt auch von anderen gelernt haben, wie der BBC oder so, die natürlich im Voice-Bereich irgendwie viel macht und wir auch guten Kontakt haben jetzt so über diese, es gibt ja diese europäische Broadcasting Union, da haben wir gerade mit der BBC auch schon viel zu tun im Voice-Bereich und da kann man sich ganz gut auch Dinge abschauen.
Okay.
Das läuft sehr schön.
Cool. Also das heißt, ihr habt, sag ich mal, die Inhalte, die ihr ohnehin schon habt, die werden angeboten auf Sprachassistenten. Auf welchen Plattformen seid ihr da unterwegs aktuell?
Wir haben Amazon Alexa und Google Assistant. So, okay. Die auf beiden sind wir gleich vertreten. Wir sind jetzt mit Samsung im Gespräch, aber momentan sind wir quasi auf den beiden.
Okay, sehr gut. Und du hast jetzt schon am Rande auch schon mal das interaktive Hörspiel erwähnt. Das ist jetzt ein Projekt, was dafür entwickelt wurde, für die Assistenten, oder ist das, okay, vielleicht kannst du das erzählen.
Das wurde total nur für Sprachassistenten entwickelt. Das war so, wir haben quasi, erst haben wir diese Flash-Briefings gemacht und Radio-Streams und wir haben auch noch Podcasts versucht, also wir haben zum Beispiel das Betthupferl, das ist, kommt immer auf Bayern 1 um, jetzt mittlerweile auf Bayern 2, nicht, dass ich es falsch sage, um 19 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr, Kinder, Gute-Nacht-Geschichte. Und da haben wir tatsächlich wir haben einen Gute-Nacht-Geschichten-Skill. Man kann sagen, starte Gute-Nacht-Geschichte und dann kommt das Betthupferl und da kommt jeden Tag ein anderes Betthupferl an Geschichte. Das läuft sehr gut für Kinder. Aber dann haben wir andere Podcasts versucht, gerade vom Puls und so, als einzelne Skills und das machen die jetzt nicht mehr. Also da merken wir einfach, das ist funktioniert nicht, wenn die Namen nicht groß genug sind. Genau.
Was ist für euch, wenn ich kurz da einhaken darf, was ist für euch ein Argument zu sagen, das funktioniert nicht, weil es zu wenig genutzt wird?
Oder? Ja, genau, einfach zu wenig Nutzung. Und der Gute-Nacht-Geschichte-Skill hat regelmäßig auch gleichbleibend relativ okay Nutzungszahlen. Die ich dir jetzt auch nicht im Detail sagen kann. Ja. Aber die anderen Podcasts sind dagegen viel, viel schwächer.
Okay.
Und da müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Also wir denken gerade darüber nach, ob wir einen Pumuckl-Skill machen, weil wir Pumuckl-Hörspiele haben im BR, die rechtlich vermutlich verwendbar sind. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, das ist auch immer nicht so einfach, weil die rechtlichen Sachen sind. Aber da muss man mal gucken, ob das irgendwie tragen würde oder ob man da zum Beispiel zu einem Podcast halt noch was dazu macht, was Gamiges, was für Kinder ja immer, wird ja häufig gemacht, dass man irgendwie Hörspiele kombiniert mit irgendeinem kleinen gamigen Element, was man machen kann.
Ja, eine entsprechende Verpackung, ne? Oder Navigationshilfe, die selbst schon ein Hörspielerlebnis sein kann. Ja. Ne? Genau, das ist eine gute Idee.
Aber genau, um noch zurückzukommen, und dann waren wir quasi so, wir wollen mal was machen, was wirklich für Sprachassistenten gedacht ist. Also weil alles, was wir vorher gemacht hatten, war, wir distribuieren unsere Inhalte auf die Plattform. Was ja auch gut ist, weil wir haben viel, gehen wir damit raus. Aber dann wollten wir wirklich mal auch das Storytelling daran anpassen. Und dann haben wir verschiedene Workshops gemacht und kamen dann relativ schnell eigentlich auf die Idee, einen interaktiven Tatort zu machen, also mit der Marke Tatort zu arbeiten und quasi so ein interaktives Ich ermittle, ich kann was rausfinden und verschiedene Wege in einer Geschichte gehen, zu machen. Das mit dem Tatort hat dann im ersten Schritt nicht geklappt, was wir im Nachhinein auch ganz froh sind, weil wir jetzt frei denken konnten und eine Geschichte unabhängig von diesem großen Markendenken, was beim Tatort schon sehr stark wäre, machen konnten und wir einfach eine neue Geschichte erdenken konnten, die für die Sprachassistenten auch geschrieben wurde und interaktiv geschrieben wurde.
Ja.
Das war wirklich, wirklich sehr gut und hat uns super viel Spaß gemacht, einfach im ganzen Arbeiten. Wie lang dürfen diese Szenen sein? Wie muss man fragen, dass der Nutzer dann irgendwie möglichst einfach natürlich antworten kann und die Richtung gehen kann? Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Cool, also ihr habt euch jetzt, der Tatort, das hast du gerade gesagt, nicht funktioniert, weil es einfach dann zu komplex gewesen wäre in der Abstimmung mit allen, die da irgendwie mitreden dürfen, oder?
Ja, genau. Es ist einfach ein ARD-Produkt und das ist in der Abstimmung, es dauert einfach zu lange. Also wir sind jetzt wieder dran, wir machen es jetzt auch vielleicht, jetzt mit den Erfahrungen des anderen.
Ja.
Hätte uns aber einfach zu lange gedauert und wir wollten sehr schnell das einfach ausprobieren und genau.
Okay, also du hast quasi kannst dir so vorstellen, du hast mit Tim und Luca zusammengesessen und ihr habt euch überlegt, okay, wir wollen neben den Sachen, die wir in Anführungszeichen zweitverwerten auf der Plattform der Sprachassistenten, was machen, was für die Plattform selbst irgendwie entwickelt wird, ne? Und ausschließlich erstmal dafür. Und dann habt ihr euch in Workshops irgendwie das dahin erarbeitet, dass ihr Tag X machen wollt.
Genau. Wir haben auch mit der Redaktion Hörspiel zusammengearbeitet, was ja auch bei uns gut ist. Wir haben natürlich da sehr viel Know-how in dem Bereich, auch in der Produktion von Hörspielen. Ja. Also wir wussten schon auch, dass es gibt interaktive Geschichten, relativ viele inzwischen auf den Sprachassistenten. Und also manche besser, manche schlechter, so unter uns. Und das Schlechte ist dann meistens, liegt manchmal daran, dass die Geschichten schlecht sind, aber es liegt oft auch daran, dass sie nicht gut produziert sind. Weil natürlich das nicht einfach ist, ein Hörspiel gut zu produzieren, ist schon teuer und aufwendig. Wir haben das natürlich weil wir Hörspiele machen und wir konnten dann, das wird auch linear ausgestrahlt, als lineares Hörspiel, eine Variante quasi. Aber wir haben es geschafft, dass wir eben nicht das Lineare vorher denken, sondern dass wir haben völlig unabhängig dieses Teil für den Sprachassistenten gemacht und jetzt wird im Nachhinein einfach eine lineare Variante daraus geschnitten.
Okay, wie wird die in Umlauf gebracht? Ist sie einfach dann als On-Demand-Inhalt in der Mediathek?
Genau. Die wird ausgestrahlt auf Bayern 2, auf den Hörspielplätzen und dann ist es in der ARD-Audiothek und solche Sachen.
Genau. Cool, also es hat Abstrahleffekte quasi in die andere Richtung, dass man Content weiterwerten kann auf den eigentlich klassischen Betriebswegen. Cool, sehr gut. Und wie kann ich mir das von einem Zeithorizont vorstellen? Also ihr habt irgendwie an so einem Montagmorgen zusammengesessen und habt euch das überlegt. Und wie lange hat das gedauert, bis ihr euch entschieden habt, okay, wir starten jetzt damit? Also sag ich mal die Vorbereitungsphase bis Produktionsphase.
Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, wir waren im Herbst, hatten wir den Workshop letztes im Oktober, wo das als eine Idee rauskam. Dann hat es vielleicht so bis
2018. Ja.
Okay. Und im Januar haben wir losgelegt. Und dann sind wir vor dem Sommer, im Juli, wir wollten vor den Sommerferien rausgehen. Also es hat ein halbes Jahr ungefähr gedauert.
Okay.
Genau,
Sehr gut. Würde mich sehr interessieren, weil ich bin jetzt auch kein klassischer Hörbuch- oder Hörspielautor, wie man sich vorstellen kann. Wo fängt man da an? Also fängt man da ganz vorne, ganz hinten, irgendwo in der Mitte oder schreibt man irgendwie eine...
Ja, wir haben es nicht selber geschrieben, gell? Also Daniel Wild, wir hatten einen Autor. Daniel Wild ist eigentlich ein Autor, der Filme macht, der sich aber für interaktives Schreiben immer schon interessiert hat und das ging auch so ein bisschen zufällig und Daniel hatte Bock, das mal auszuprobieren und hat sich da auch reingehängt und auch so ein bisschen reingefuchst, also weil der hat das jetzt auch noch nie gemacht. Er kommt aber natürlich vom Filmeschreiben und Szenenschreiben und hat dann schon, also ich habe auch mal mit ihm gequatscht, auch schon gesagt, ich habe schon vorne angefangen. Aber ich habe halt einfach verschiedene Stränge gedacht, eigentlich auch verschiedene Geschichten gedacht. Aber es ist schon komplex. Also er sagt auch, du musst schon aufpassen, dass du nicht so, ich glaube, du musst auch in dir so ein Bild haben, was du schon hast. Also weil es ist schon so, sind ja schon Versatzstücke, und die du dann wieder zusammenbringen musst. Also weil wir haben zwei Haupthandlungsstränge. Ja. Okay. Also der eine ist eher ein klassisches, es ist so ein Endzeit-Szenario. Man wacht auf, die Welt ist irgendwie kaputt und man weiß nicht, was passiert ist. Und wir haben
das geht auch mir jeden extra Morgen so.
Und wir haben auch so extra uns so ein bisschen ausgedacht, dass man blind ist, weil wir versucht haben, diese Situation mit dem Smart Speaker so ein bisschen nachzuvollziehen. Kann man natürlich nicht in jedem interaktiven Beispiel machen, aber beim ersten kann man das mal machen. Und der bekommt dann, er trifft dann relativ schnell ein Kind, was wiederum ihn an die Hand nimmt und ihn so durch die Welt leitet.
Okay.
Und er ist der quasi die Entscheidungen trifft für das Kind, weil das Kind ist ja unmündig, aber der sieht halt alles und sagt ihm, möchtest du jetzt da über die Straße gehen oder möchtest du jetzt hier warten? Keine Ahnung, ja.
Ja.
Genau. Und dann hatten der eine Handlungsstrang ist eher so klassisch, da passiert viel Action, man muss überlegen, ob man jemanden, das darf ich nicht spoilern eigentlich. Achtung, Spoiler! Man muss überlegen, ob man jemanden Verletzten erlöst von seinen Verletzungen quasi. Und der zweite Handlungsstrang ist aber eher so, da wird ganz viel gequatscht, ganz viel Diskussion und so. Und dann muss man die aber danach wieder zusammenbringen. Und das war, glaube ich, schon für den Autor eine große Herausforderung, aber auch eine spannende, wo er auch, glaube ich, viel lernen konnte.
Okay.
Und der hatte natürlich immer dann die Rückkopplung mit uns, und wir haben natürlich dann immer gesagt so, du musst die Entscheidungsfragen irgendwie einfacher formulieren oder so. Also wir haben natürlich versucht, immer dieses Technische noch reinzubringen, wo er sich dann auch darauf einstellen musste, vom Schreiben her.
Zwei essentiell wichtige Dinge, die du jetzt erwähnst. Das eine, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, dass eben dass man die Limitierung der Plattform irgendwie kennt und das weiß, wie man am besten dann, sag ich mal, vor einer Frage oder bevor der Nutzer irgendwas tun soll, die Formulierung wirklich dann abstimmt mit den Leuten, die auch jetzt nicht nur Schreiberlingen sind, sondern wirklich auch die Dialogdesign irgendwie können oder kennen oder wissen, wie es auf den Sprachassistenten funktioniert. Und das andere war, dass ihr euch entschieden habt, die Person blind zu lassen, in Anführungszeichen, da habe ich schon sehr viele Gedanken gemacht um System, Persona und auch Nutzer-Persona. Und ich sitze davor, vor so einem Gerät und sehe erstmal auch nichts. Und es ist ohne Display oder mit Display. Und auch auf dem Display selbst habt ihr auch, glaube ich, das sehr einfach gehalten.
Ja, da haben wir tatsächlich in dem Fall jetzt noch nicht so viel investiert, auch aus Zeitgründen.
Ja.
Wir hatten dann schon mal Ideen und haben dann gesagt, das machen wir dann vielleicht beim nächsten. Da haben wir jetzt einfach nur versucht, die Atmosphäre irgendwie mitzugeben.
Aber es soll ja funktionieren, auch mit verbundenen Augen
im Prinzip,
oder mit geschlossenen Augen.
Ja.
Finde ich sehr gut, sehr cool. Was waren denn für euch so jetzt rückwirkend, würde ich sagen, so die größten, die ein oder zwei größten Herausforderungen in der Umsetzung dann tatsächlich?
Ja, ich würde sagen, eins war, dass wir die Produktion schon doch unterschätzt haben. Also der Aufwand, diese verschiedenen Zweige zu produzieren, war schon nochmal viel höher, als wir dachten. Also vor allen Dingen in der Hörspielqualität.
Ja.
Da mussten wir schon auch, also auch mit dem Regisseur so ein bisschen, auch in der Qualität tatsächlich so, also zu sagen, verkopf dich nicht zu sehr rein. Auch so, es ist ein Gerät, das Mono ausgibt.
Ja.
Das musst du auch denen erstmal vermitteln.
Ja.
Die würden gerne im binaural 360 Grad Audio produzieren, am liebsten natürlich.
12.1.
Aber das fand ich schon, die Produktion ist schon, also jetzt, wenn wir nochmal eins machen, haben wir das schon auf unserem Zettel, wir haben sie unterschätzt.
Ja.
Also, und dann schon auch vielleicht so ein bisschen diese technischen Vorgaben. Also wir wussten, dass zwischen zwei Entscheidungen auf Alexa nur 240 Sekunden Audio sein darf.
Ja.
Aber es ist auch nicht so einfach, das beim Schreiben genau zu wissen, wie viel ist das. Das heißt, da mussten wir wieder kürzen, und dann ist es uns echt mal passiert, dass wir irgendwas noch eingefügt haben und dann war es 241 Sekunden oder so. Also das, und dann musst du da halt so reagieren. Das ist schon so, du merkst halt, du bist einfach ausgeliefert so. Also ja. Du kannst ja auch nicht, brauchst ja gar nicht anfangen zu diskutieren.
Ja.
Ja, und schon natürlich, wir mussten auch die Rückkopplung mit den Plattformen, die war zwar gut, aber es ist schon nicht so einfach. Wir hatten da schon ein paar Schleifen. Also
ja.
Was darf jetzt da nicht drin stehen? Gerade in so einer Geschichte, wo natürlich, also da kommt schon viel Gewalt vor. Und da mussten wir schon ein paar Schleifen drehen und gucken, was geht da und was nicht.
Okay, also wirklich auch inhaltlich dann, also wirklich so.
Ja, schon, so, wir haben es dann geschafft, also dass wir das Gefühl hatten, wir haben uns nicht verbiegen lassen, weil das war natürlich dann schon auch eine Diskussion.
Ja, klar.
Aber das ist halt schon so, die sind sehr genau, wie formulierst du das, wenn du zum Beispiel, du darfst jetzt nicht jemanden schlagen, aber du darfst, wie war die andere Möglichkeit, aber du darfst irgendwie ihm vielleicht
ihn gegen deine Faust laufen lassen.
Also, und da haben wir tatsächlich, also da wüssten wir jetzt auch beim nächsten Mal schon mal wieder einen Tick mehr.
Ja.
Das war vielleicht so, genau, das waren so ein paar wichtige Learnings.
Okay.
Und ja, wir fanden es nicht einfach zum Bewerben. Also,
ja.
Das ist, glaube ich, ja auch schon immer ein Thema, was viele interessiert.
Also, ja.
Wie werbe ich oder wie schaffe ich das zu vermarkten? Wir waren schon sehr auf die Plattformen angewiesen, dass sie das promoten. Was ja zum Glück momentan auch noch unentgeltlich und ohne irgendwelche Sachen funktioniert. Also,
ja.
Aber so mit Social Media Marketing und so, es lief so mittel.
Okay. Durch die Präsenz auf Google Assistant und Amazon Alexa habt ihr erstmal grundsätzlich eine größere potenzielle Reichweite.
Ne? Ja. Also,
man spricht mehr Leute an, grundsätzlich. Kannst du sagen, wieso die Ratio ist zwischen den beiden Plattformen von der Nutzung her? Ungefähr?
Ja, wir haben schon, glaube ich, so 70% auf Alexa.
Okay, ja, das entspricht ungefähr auch der Verbreitung zu diesem Smart Speaker-Segment.
Er funktioniert auch einen Tick besser auf Alexa.
Technisch jetzt betrachtet,
ja. Ja, genau.
Ja. Ja. Okay. Und ich meine auch, habt ihr das nicht auch sogar noch als Browser?
Ja, genau.
Ja, super.
Das haben wir gemacht. Also wir müssen das als Öffentlich-Rechtlicher natürlich auch. Aber wir wollen das auch, weil es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ich möchte diesen Plattformen nicht vertrauen, ich möchte das nicht machen. Und auch die wollen wir erreichen. Und natürlich konnte man es dann nicht mit Sprache steuern jetzt in unserem Fall, sondern mit Klicken, weil das die einfachere Möglichkeit war. Aber man kann das Game trotzdem relativ gut durchspielen. Und tatsächlich haben wir auch da relativ hohe Nutzung gehabt, jetzt so in der Bewerbungsphase, gerade am Anfang. Na, ist natürlich ein leichterer Zugang.
Ja.
Also es fällt den Leuten manchmal noch leichter, habe ich das Gefühl. Also ich glaube schon, dass die Verbreitung inzwischen ganz gut ist, aber für manche ist es schon noch ein Hemmnis, also gerade die älteren Generationen.
Wisst ihr, ihr wisst wahrscheinlich auch nicht wirklich viel über eure Nutzer, ne? Also
Nicht so viel leider, nee. Das ist ein bisschen schade. Also wir haben jetzt versucht, halt schon eher jüngere Zielgruppe, also das ist schon der Stoff und auch wie es geschrieben ist, ist jetzt schon eher jüngere technikaffine Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Aber ob wir die jetzt genau erreichen, das wissen wir leider nicht.
Was heißt denn jünger beim Öffentlich-Rechtlichen?
Unter 40 haben wir uns dann, wir waren 35 bis 45 haben wir mal festgelegt, glaube ich, oder so.
Okay. Und also Zielgruppe ist auch eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, so in dem, sag ich mal, in der Vorbereitung. Zumindest da habt ihr euch bei dem Tag X auch mehr Gedanken zugemacht als jetzt bei den anderen Projekten, sag ich mal, wo die Plattform auch ganz neu war und ihr auch die ersten Versuche gemacht habt, da habt ihr euch auch Gedanken gemacht in die Zielgruppe, oder?
Das auf alle Fälle. Klar, weil bei den Radiostreams oder so ist die Zielgruppe eh klar. Bayern 3 hat die Zielgruppe Bayern 3 Hörer. Also das ist so. Aber wir haben da schon, also wir arbeiten oft mit Milieus, mit Sinus-Milieus. Explizitives Milieu ist eher so ein technikaffines, nicht Datenschutzängste habendes jüngeres Milieu, was eher so städtisch ist und auch so auch Lust hat, Sachen auszuprobieren und kreative Dinge zu machen. Da passt Gaming und dieser Bereich ganz gut und mit dem Milieu haben wir gearbeitet und uns das versucht auch irgendwie vorher klar zu machen, auch im Schreiben. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man sich klar macht, für wen schreibt man das. Wir versuchen eigentlich immer mehr zielgruppenorientiert zu arbeiten.
Okay. Gibt es noch mehr, was ihr gemacht habt, außer Social Media Marketing für die Bewerbung, für euren eigenen Kanälen?
Wir haben natürlich auf unseren eigenen Kanälen schon auch ein bisschen Werbung gemacht. Irgendwie so auf Bayern 2 und so.
Im Radio.
Versucht. Ja, genau. Mhm. Im Radio. Okay. Am Anfang, da ging das dann schon ein bisschen, aber es flaut halt dann ab und dann haben wir Social Media Marketing nachgeschoben und da ging dann nicht mehr so viel. Ja. Okay. Aber gut, da müssen wir jetzt auch nächstes Mal nochmal gucken. Da müssen wir nochmal ein bisschen mehr lernen, glaube ich.
Ja, also die Frage ist auch, wie viel von den, sagen wir jetzt mal, es sind 8 Millionen oder sowas in Deutschland, die irgendwie Zugang zu Alexa haben. Mhm. Also ich kann die Zahl jetzt auch nicht jetzt belegen. Es gibt ja ein paar Studien, die es so hochrechnen oder versuchen hochzurechnen. Wahrscheinlich sind es jetzt seit Weihnachten noch ein paar mehr geworden. Habt ihr da auch einen Sprung gemerkt am 25.12.?
Oh, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Das ist eine gute Frage.
Ja, du bist entschuldigt, du hast ja jetzt gerade erst angefangen. Aber schau mal rein.
Schau mal rein.
Bei uns haben wir es auch wieder gemerkt, dass das eigentlich sich verdoppelt hat. Also vom 24. auf den 25. Nutzungszahlen.
Natürlich und dann wieder runtergegangen ist, oder?
Natürlich bleiben die nicht auf dem Niveau, aber zumindest ist das Niveau, das sie absinken, nicht mehr so wie das vorige Niveau. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall was über. Ne? Aber es sind wieder einige Amazon Echo-Geräte unter dem Weihnachtsbaum gewesen. Das sieht man auf jeden Fall in den Nutzungszahlen. Okay, aber trotzdem, was ich sagen wollte, ist, dass die Zielgruppe da ja tatsächlich wirklich nur ein Teil ist von der Gesamtreichweite, die es irgendwie gibt. Ne? Und davon wissen es dann auch halt einfach nicht alle. Ne? Ich glaube, dass immer noch so Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie, oder Mund-zu-Mund-Werbung irgendwie ganz gut funktioniert. Ne? Das heißt, wenn man einfach gute Dinge macht, dann erzähle ich das eben meinem Bekanntenkreis und der erzählt es weiter und der erzählt es weiter, der erzählt es weiter, ne, dass sich so Sachen auch sehr schnell verbreiten können. Aber die Voraussetzung ist, dass es einfach gut gemacht ist. Ne, oder besonders.
Ja, aber deswegen sind solche Sachen bei uns auch nie so klassische Reichweitenprojekte, die so stark an der Reichweite gemessen werden, sondern es geht im ersten Schritt, vor allem beim ersten, ja erstmal darum, dann Know-how aufzubauen und wie kann ich dort Geschichten erzählen und dann natürlich im nächsten Schritt dann zu gucken, macht es denn Sinn auf Dauer? Wir waren tatsächlich so mit der Nutzung zufrieden. Also wir hatten uns weniger vorgenommen und auch wir sind eher positiv überrascht, wie viel doch, wie gut es doch funktioniert hat. Deswegen würden wir auch nochmal weitermachen. Aber prinzipiell ist trotzdem kein Reichweitenprojekt, wo du jetzt so in großen Reichweiten sprichst.
Ja, da seid ihr natürlich auch in einer etwas luxuriöseren Lage als jetzt andere Unternehmen.
Ja.
Das jetzt nicht als Hauptziel entsprechend zu deklarieren oder das zu monetarisieren in irgendeiner Art und Weise und so fort. Okay, mit Blick nach vorne 2020, wie verfahrt ihr mit den Sachen, du hast gesagt, dass hier schon diese Geschichten und auch die News und sowas, dass ihr das weitermacht, ne, diese Skills weiter betreibt, dass ihr vielleicht in Sachen Podcasts euch nochmal das überlegt. Also ich finde das sehr schade, weil ich persönlich glaube, total daran, dass das funktionieren kann, aber vielleicht auch mit neuen Formaten, mit neuen Podcast-Formaten, die vielleicht auch interaktiver sind, die dann genauso linear auf irgendeine Art und Weise funktionieren, wenn man sie on demand irgendwo abruft bei Spotify oder sonst wo, dass sie einfach dann auch erreichbar sind oder abrufbar sind über Sprachassistenten, aber dass es vielleicht auch eingeschränkt
ist. Aber gut, das ist ja sowieso der Fall. Also über Spotify kannst du ja die Podcasts, die vom BR dort sind, auch eh abrufen.
Genau.
Deswegen muss man da auch immer so Kosten nutzen, wo rentiert sich ein eigener Skill und wo nicht. Das müssen wir noch ein bisschen beobachten, genauso bei den Radio-Streams.
Genau, wobei ich glaube, dass also damit auch ein neues Podcast-Format oder entstehen kann, ne, mit der Plattform. Also genauso wie es neben Hörspielen jetzt interaktive Hörspiele gibt, kann es auch könnte es eigentlich auch interaktive Podcasts geben.
Das auf alle Fälle.
Warte ich drauf in diesem Jahr, dass sowas vielleicht auch mal kommt, wo man wirklich so eigentlich Wortbeiträge hat und da als Nutzer auch mitmachen kann. Vielleicht, keine Ahnung, auf eine Frage mal antworten kann oder vielleicht irgendwie Sachen skippen kann oder sowas, ne, direkt.
So. Ja, das ist ja auch so was im News-Bereich gerade immer so ein bisschen die Frage ist. Also wir beschäftigen uns gerade wieder ein bisschen mit News. Tatsächlich, wir wollen schon jetzt mal gucken, wie wollen wir uns da weiter aufstellen und wie kann man da das noch passender zu den Sprachassistenten machen. Und okay. Amazon hat da ja, oder vorwiegend, aber so ein Deep Dive nennen die das ja, eine Schlagzeile bekommst und dann kannst du halt sagen, ob du tiefer einsteigen möchtest, mehr Info möchtest oder nicht.
Ja.
Und dann bleibst du entweder auf dieser Schlagzeilenebene, die nicht sehr tief ist, oder wenn du Bock hast, dann steigst du halt tiefer ein.
Ja.
Dass du halt ein viel personalisierteres Nachrichtenangebot bekommst und nur dann tiefer einsteigst, wenn du auch wirklich Bock hast. Und das ist natürlich schon für uns schon interessant.
Ja.
Genauso wie der andere Ansatz, wo du irgendwie kleinere, fragmentiertere Sachen hast, und irgendwie, also Google macht ja gerade irgendwie Atomized News in den USA, wo sie von verschiedenen Nachrichtenanbietern Audios quasi anbieten und dann dir deine persönliche Playlist zusammenstellen. Das ist natürlich auch, da muss man auch gucken, wie das weitergeht. Das sind so die, da haben wir noch keinen Plan, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber das sind Sachen, da beschäftigen wir uns auch ARD-weit so ein bisschen damit. Was könnten da die nächsten Schritte sein?
Okay, also das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema nach wie vor. Das war also am Anfang ja direkt Thema, sag ich mal, die News, die man hat, einfach irgendwie auf den Kanal zu schmeißen und da zwei zu verwerten und zu gucken, was passiert. Und das jetzt auf ein neues nächstes Niveau zu heben. Ne, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Damit hast du jetzt quasi einen Blick in die Zukunft schon geworfen. Was macht ihr mit den bestehenden Sachen sonst? Also arbeitet ihr weiter an Tag X? Gibt es noch andere Projekte?
Ja, Tag X werden wir nicht weiter bearbeiten. Das werden wir so lassen. Und hoffentlich ist es noch lang genug kompatibel, sonst werden wir vielleicht ein bisschen was schrauben, aber ich hoffe, die Agentur, die es gemacht hat, die Reality, die das sehr gut gemacht haben, bleiben da auch so am Ball, sodass es auch lang funktioniert.
Ja.
Und wir überlegen jetzt, ob wir einen interaktiven Tatort machen. Genau,
okay.
Das müssen wir jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Genau, und sonst Samsung hatte ich schon erwähnt. Da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ja, aber es sind ja eh schon viele Sachen.
Ja, also ihr macht, und vor allem macht ihr weiter. Ne? Also ihr verliert das nicht aus dem Fokus. Jetzt kommen klar bei dir jetzt oder bei euch noch diese AR- und VR-Themen mit auf den Tisch. Glaubst du, dass das in irgendeiner Art und Weise auch zusammenspielen kann? Das ist ja auch immer wieder das Thema und immer wieder diskutiert, dass solche Technologien auch ineinander greifen.
Ja.
Habt ihr das mit auf dem Schirm oder ist das eine Überlegung, die ihr mit in Erwägung zieht?
Noch nicht im ersten Schritt.
Mhm. Dann mach das mal.
Ja, genau. Ja. Obwohl ich natürlich sagen muss, gerade so Screens zum Beispiel in Kombination, passiert ja jetzt schon viel, aber ich glaube, das ist zum Beispiel schon sowas, was ich glaube, das nimmt schon nochmal an Schwung zu.
Ja.
Weil ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass sich dieses nur sprachgesteuert funktioniert halt dann doch auch nicht. Also ich glaube schon, dass die Prophezeiung, dass die Screens dann wieder dazukommen und ich dann halt das so nutze, wie es am einfachsten für mich ist, dass ich irgendwie schnell die Frage sage und dann aber eben per Klick auswähle. Das ist, glaube ich, schon was, oder das Ergebnis lese, weil ich es schneller lesen kann als anhören. Das ist, glaube ich, schon eine Sache, da werden wir schon auch nochmal reingucken in die Screens.
Gibt es einen besonderen Screen an einem besonderen Ort, den ihr gerne, wo du sehr hohes Potenzial seht oder wo du ihr vielleicht als BR auch gerne dann in Kombination mit Voice stattfinden wollen würdet? Jetzt außer die Smart Speaker Screens?
Keinen dezidierten gerade, nee.
Ist das der Fernseher zu Hause? Ist das irgendwie ein Auto? Oder ist das ein
Auto ist immer. Auto ist natürlich schon immer spannend für uns, weil gerade natürlich dieses Radio hören, News hören, auch Entertainment, also das Auto wird ein spannendes Spielfeld werden da. Ich glaube nur, es geht nicht so schnell. Also selbstfahrende Autos kommen halt auch doch nicht so schnell, wie man es immer meint. Und natürlich wird es dann irgendwann spannend, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so morgen müssten wir den Screen im Auto bedienen. So. Also, aber natürlich ist Auto für uns ein Thema.
Cool. Sehr gut. Damit haben wir tatsächlich über einiges gesprochen. Ne? Wir sind jetzt so langsam am Ende unserer aktuellen Folge. Das geht weiter bei euch. Was würdest du sagen, so allgemein, jetzt auch für so einen Vergleich öffentlich-rechtlich, was denkst du, wie wichtig die Plattform ist, jetzt nicht nur für euch, sondern generell für den Öffentlich-Rechtlichen? Welche würdest du sagen, sind da relevant, wenn jetzt sag ich mal nach links und rechts einen Ratschlag aussprechen?
Ja, man muss sagen, für uns sind tatsächlich eigentlich schon immer alle Plattformen, die einigermaßen groß sind, relevant, weil wir ja natürlich, für uns ist immer wichtig, dass wir eben nicht nur die Amazon-Kunden ansprechen oder nur die Google-Leute. Und deswegen, auch wenn Bixby jetzt ein bisschen größer wird, dann ist das natürlich was wir machen, weil wir es irgendwie auch unseren Nutzern schuldig sind, dass sie es überall benutzen können. Deswegen gehen wir wahrscheinlich auch früher auf Plattformen, als es andere tun, wo sich's noch nicht rentiert. Deswegen ist die Tagesschau auch jetzt schon auf dem HomePod, obwohl er keine große Verbreitung hat in Deutschland so. Aber weil wir das einfach leisten sollten, finden wir. Ansonsten, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, wie wichtig die Plattform ist. Es kommt darauf an, wie sich die Plattform an sich entwickelt. Also passiert es wirklich, dass es so mein Begleiter im Leben wird und wird sich das so richtig durchsetzen oder nicht? Und wir sind schon so, wir investieren da jetzt nicht volle Kanne rein. Gell? Also es ist so, wir probieren Sachen und wir versuchen am Ball zu bleiben und irgendwie zu gucken, was passiert wo. Aber wir beobachten natürlich auch immer wieder und drehen auch immer wieder. Es passiert ja auch sehr viel. Und man ist ja auch irgendwie abhängig, was machen die großen Plattformen, was bieten sie an, in welche Richtung wollen die gehen, passt die zu uns oder nicht. Also deswegen ist das natürlich schon so ein wirklich sehr schrittweises Vorgehen, was wir da haben.
Glaubst du, dass da noch andere Plattformen, auch unabhängigere Plattformen, eine Chance haben in Zukunft oder nicht? Also siehst du das oder?
Ja, die BBC ist ja bei sowas immer sehr weit vorne dran und versucht es immer. Und wir hoffen das, glaube ich, schon immer.
Ja.
Insgeheim. Es ist aber natürlich auch sehr schwierig.
Ja. Cool. Ja. Also du hast auf jeden Fall, du bist hoch motiviert, wie ich höre, da weiterzumachen auf der persönlichen Ebene und dass die super Situation, dass ihr da weiterarbeiten könnt an den Sachen. Ich freue mich sehr, dass ihr das macht, weil das einfach auch, sag ich mal, grundsätzlich so eine Lanze gebrochen ist für die Plattform selbst, dass man da dabei sein sollte und da Sachen ausprobieren sollte nach wie vor und Dinge auch, ihr macht ja schon sehr, sehr viel aufwendigere Dinge als jetzt nur in Anführungszeichen ein Radioskill und da seid ihr, glaube ich, auch in Deutschland ganz, ganz weit vorne mit dabei in eurem Segment oder im Bereich, wo ihr euch bewegt. Kathi, vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, danke auch.
Ich werde die Links zu den Skills beziehungsweise natürlich die Aufweckworte mitgeben, dass man sich Tag X und die anderen Sachen auch mal anhören.
Wir freuen
kann.
Uns auch immer über Feedback, gell? Also auch an alle deine Hörer.
Ja.
Wir sind total offen für jegliches Feedback. Wir haben auch viele Nutzertests gemacht und man lernt da immer sehr viel. Wir haben auch über die Plattformen auch Feedback bekommen und so.
Okay.
Wenn was nicht funktioniert, Bescheid sagen.
Machen die Nutzer halt bestimmt sehr, sehr gerne. Gibt es da eine E-Mail-Adresse oder gibt es da irgendwas anderes,
wo man sich melden kann? Ja, man kann immer schreiben an voiceteam@br.de.
Kati@br.de. Okay, schreibe ich so rein.
Voice Team.
Voiceteam@br.de.
Ja, genau.
Genau. Wenn ihr Feedback habt zu den Skills und Actions des Bayerischen Rundfunks. Kati, vielen Dank für deine Zeit. Dir einen guten Start ins Jahr 2020 und bis ganz bald.
Bis bald. Mach's gut. Ciao.
Ciao.